Diese Folge wird dir präsentiert von Seeberger. Natürlich leckere Nüsse und Trockenfrüchte, perfekt für deine Snackpausen.
Mindset. Intelligente Hacks für deinen Alltag. Mit Mentalist Timon Krause und Hannah Reiß.
Herzlich willkommen bei MindDate, dem Podcast, in dem wir euch Mind-Hacks für Alltagssituationen an die Hand geben und Wissenswertes über den menschlichen Verstand mit euch teilen. Ich bin Mentalist Timon Krause, neben mir sitzt wie immer meine Co-Host und Produzentin Hannah Reiß. Und heute sitzt aber im Raum, zumindest im Geiste, nicht verkörpert, mit uns noch eine Person. Wer ist es, Hannah?
Genau, wir begrüßen heute nämlich noch Ralf Kaspers bei uns. Hallo Ralf.
Hallo, das freut mich sehr.
Hallo Ralf.
Eigentlich ist es überflüssig, dich, Ralf, noch zu erklären. Ich mach's trotzdem einmal kurz. Und zwar, Ralf Kaspers kennen wir alle schon ganz lange als Fernsehmoderator und als Autor. Und vor allem schon am allerlängsten aus der Sendung mit der Maus oder von Wissen macht A, wo Ralf zusammen mit seinen KollegInnen uns erklärt hat, wie die bunten Streifen in die Zahnpasta kommen und die Löcher in den Käse. Und weil Ralf das so gut macht, also das Erklären, macht er das auch immer noch und mittlerweile auch bei Quarks zum Beispiel oder auch in seinem Podcast Ralfs relevante Rätsel.
Finde ich super, den Titel. Finde ich ganz tollen Titel.
Ach, vielen Dank.
Und auch da geht er mit ganz viel Neugierde und vor allem auch auf Augenhöhe Rätseln auf den Grund. Fragen, die Ralf sich bei stellt, sind zum Beispiel: Liebeskummer, kann ein Herz wirklich brechen? Fressflashs vom Kiffen, was im Körper passiert oder warum geben wir uns zur Begrüßung die Hand? Sind also, Timon, wie du hörst, sehr ähnliche Themen wie bei MindDate hier. Wir haben erst letzte Woche eine Folge gemacht zum Thema Liebeskummer und Kiffen wollen wir ja eigentlich seit Tag 1 bei uns im Podcast.
Das wollen wir auch ganz dringend, ja.
Und deshalb ist Ralf heute hier.
Moment, ihr wollt sozusagen on air kiffen?
Wir würden gerne mal bekifft eine Folge aufnehmen, das haben wir seit Tag 1 gesagt. Und weil du ja hier bist, also auch nochmal von mir herzlich willkommen. Wir sind große Fans. Wir freuen uns, dass du hier bist. Dankeschön für deine Zeit.
Ich freue mich total. Ich muss sagen, ich bin auch großer Fan. Ich glaube, ich habe ein paar Bücher von dir sogar, Timon.
Oh, vielen lieben Dank. Wenn du noch mehr möchtest, schicke ich sie dir.
Musst du gar nichts sagen. Wir schicken dir direkt was rüber.
Schicken dir alles, was du willst, Ralf. Wenn du dazu in deinem Podcast große Empfehlung was gemacht hast, möchte ich von dir jetzt wissen, würdest du sagen, also sollten wir unseren Plan mal in die Tat umsetzen, hier im MindDate-Podcast?
Also es kommt drauf an, was euer Ziel ist. Ich weiß ja auch gar nicht, wie THC bei euch wirkt beispielsweise. Also seid ihr total bräsig oder schiebt ihr so ein bisschen Paranoia dann? Das könnte natürlich sehr unterhaltsam sein, aber das wäre vielleicht auch... Vielleicht sollte man das auch ärztlich betreuen oder wissenschaftlich begleiten.
Okay.
Es ist halt immer die Frage, was wollt ihr? Ich weiß noch, Ranga Yogeshwar, kennt ihr auch noch.
Ja.
Der hat mal für Quarks auch so ein Selbstexperiment gemacht und hat während der Sendung Alkohol getrunken und wurde immer betrunkener. Mhm.
Und wie ist das gelaufen?
Für ihn, glaube ich, ganz lustig. Für alle anderen auch. Aber es war halt total interessant, wie sehr sich ein Mensch verändert, so in der Ausdrucksweise im Benehmen, und das mal so vorgeführt zu bekommen, wenn man nicht drin steckt, war schon echt erstaunlich, erschreckend so ein bisschen auch.
Spannend. Das ist gut. Ich finde auch gut, dass er so einen Versuchsaufbau daraus gemacht hat. Das legitimiert das nämlich sofort. Das muss vielleicht auch der Ansatz für unsere Folge dann sein. Ich würde sagen, wir machen einen wissenschaftlichen Versuch hier. Ich habe einmal in Amsterdam bekifft auf der Bühne gestanden und das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Das war gar nicht erfolgreich.
Hast du es dann auf Niederländisch gemacht oder auf Deutsch?
Ich bin halb Niederländer. Ich habe das also auf Niederländisch gemacht auch.
Cool.
Gut, starten wir.
Nachdem wir jetzt schon viel über das Kiffen geredet haben, das soll heute tatsächlich nicht folgenfüllend sein. Stattdessen reden wir heute mit dir, Ralf, weil du dafür ja prädestiniert bist, über das Thema Kreativität und Neugierde. Beziehungsweise hast du uns heute auch einen Hack mitgebracht.
Ja, ich habe ein paar Sachen mitgebracht, wie ich versuche, meine Kreativität ans Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten. Ich meine, ich muss ja viel schreiben. Das ist ja Teil meiner Arbeit.
Ja.
Und viele Leute haben oft so Schreibblockaden. Und ich habe das eigentlich nie. Und darüber würde ich ein bisschen erzählen, wie man das vermeiden kann. Auch wie man zum Beispiel es hinbekommt, so viele Sachen im Kopf zu behalten, was ja vielleicht, wenn man lernen muss für Klausuren oder so, auch nicht so verkehrt ist. Und es hat ja auch was mit Neugier zu tun und mit Interesse und wie man das Interesse einfach so für sich entfachen kann, vielleicht auch für ein Thema, das einen erstmal eventuell nicht so interessiert.
Mhm. Finde ich sehr gut. Kannst du uns einen kurzen Teaser darauf geben, was dein bester oder dein liebster oder vielleicht auch nur einer deiner Kreativitätshacks ist? So in ein, zwei Sätzen nur mal so anteasen.
Ja, Hände dreckig machen. Das ist so mein Haupttipp.
Das klingt schon mal gut.
Wir sind ja total abhängig von Computern. Ich mache ganz viel mit Computern. Mhm. Und was wirklich mit den Händen zu machen und vielleicht wirklich im Dreck zu wühlen oder mit Farben rumzumatschen, das hat was ganz anderes, als wenn man das immer so klinisch sauber am Bildschirm macht. Mhm. Und da kommen plötzlich ganz andere Ideen in den Kopf, weil man die ganzen Fehler in die Hand nehmen kann, die da passieren. Und ja, Fehler machen ist einer der Tipps überhaupt.
Dann.
Das klingt schon mal sehr gut.
Gehen wir rüber an Hannah. Da sprechen wir am Ende nochmal drüber, warum das funktioniert. Ich glaube, da kannst du bestimmt viel zu sagen und da habe ich auch meine Gedanken zu.
Ja, das war mir klar, dass das so läuft heute mit euch beiden. Ich glaube, wir werden heute ziemlich viel gemeinsam abnerden, habe ich es mal genannt, weil ihr beiden habt ja tatsächlich sehr viel gemeinsam. Ralf, du hast gerade gesagt, du schreibst total viel. Timon, du schreibst auch viel bei deiner Arbeit, hast schon 11 Bücher geschrieben. Ihr beide interessiert euch für das menschliche Verhalten. Ihr seid beide sehr groß.
Bist du groß, Ralf?
Ja, ich bin 1,92.
Wirklich? Ich sehe auf dem Screen nur deinen Oberkörper. In meinem Kopf warst du sehr klein.
Interessant.
Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht, weil ich dich mit der Maus natürlich assoziiere und Mäuse ja in bestimmten Kulturkreisen eher für ihre geringe Körpergröße bekannt sind, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehne.
Aber das finde ich interessant. Wie groß bist du?
Ich bin 1,94.
Lustig, weil das macht eine These von mir kaputt, die ich hatte.
Okay, aha. Was ist die These?
Die These ist, also viele Leute sind überrascht, wenn sie mich sehen, wie groß ich bin, weil die meisten ja kleiner sind als ich. Und die meisten Leute denken, ich wäre so groß wie sie eigentlich.
Ah.
Und ich habe überlegt, warum kann das sein? Und na klar, mir ist aufgefallen, die sehen mich immer, also das Kamerabild ist sozusagen deren Augen. Mhm. Und die sind immer auf Augenhöhe mit mir. Mhm. Also ist klar, da die wissen, wie groß sie selbst sind und wie auf Augenhöhe sind, muss ich eigentlich so groß sein wie sie. Mhm. Und wenn du jetzt aber sagst, ich habe dich immer viel kleiner, also von mir vorgestellt, dann passt das nicht.
Vielleicht macht die These nicht kaputt. Vielleicht liegt das wiederum daran, dass ich immer alle Leute, mit denen ich auf dem Screen in Augenhöhe bin, im Kopf ausgleiche, weil ich größer als die meisten Menschen bin. Dass ich immer denke, egal wen ich sehe, die Chancen stehen 9-1, dass ich größer bin als die. Vielleicht dachte ich darum, dass du kleiner sein musst. Einfach. Gut. Wir sind beide groß und interessieren uns für Menschen.
Genau.
Seelenverwandte.
Genau. Dann kommt noch dazu, dass ihr beide in NRW zur Schule gegangen seid.
Ui.
Und ihr seid das, was andere Menschen als sehr neugierig und kreativ bezeichnen würden. Jetzt gibt's ja eine Sache, die euch trennt. Und zwar, Timon, du bist Mentalist. Und Ralf, du interessierst dich ja für Wissenschaft und die Fakten dahinter. Ist das was euch dann in der Neugierde trennt, würdet ihr sagen?
Nee. Also ich finde so Mentalisten-Tricks, das soll gar nicht despektierlich klingen, ich finde das super. Ich finde das total interessant. Man kann so viel mit Wissenschaft machen bei solchen Tricks. Und wenn du das einigermaßen ja unwissenschaftlich verpackst, dann kriegt niemand mit, was da an theoretischem Überbau eigentlich ist. Und das ist das Tolle dabei.
100%. Das würde ich direkt so unterschreiben. Du kannst ja, also ich glaube, Wissenschaft ist dann eben, wie du sagst, der theoretische Über- oder Unterbau. Und Mentalist ist dann das Gewand. Das ist vielleicht so ähnlich wie zu sagen, ich kann ja aus jedem Medium irgendwie Kunst machen, egal was es ist, aber die können halt zusammengehen. Das sind jetzt nicht Sachen, die sich trennen. Das ist nicht mal beides eine Methode. Es ist ja nicht so, dass du sagst, es gibt die wissenschaftliche Methode und es gibt die mentalistische Methode, sondern das eine füttert sich irgendwie in das andere mit rein.
Ist ja auch Teil dieses Podcasts tatsächlich, dass wir Mentalisten Hacks an die Hand geben, also wissenschaftlich basierte Hacks, damit Leute auch ein bisschen mehr zum Mentalist werden können. Also es schließt sich gar nicht aus.
Mentalismus oder die ganzen Shows, das ist ja Unterhaltung. Und was ich mache im Fernsehen, ist ja auch in erster Linie Unterhaltung.
Mhm.
Und klar, bei mir ist vielleicht der Kern ein bisschen mehr in Richtung Wissenschaft, weil ich das auch vermitteln will. Aber ich denke, das ist bei dir genauso. Wenn du dann den Leuten erklärst, wie das funktioniert, das nimmt ja nichts von der Show. Das ist ja trotzdem unglaublich, dass es funktioniert. Und selbst wenn man weiß, wie das funktioniert, ist es immer noch faszinierend. Und insofern ist da sehr viel, sind da sehr viele Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen.
100%. Also dieses Unwort Infotainment kommt dann manchmal in den Raum irgendwie, wo das ist halt die Kreuzung zwischen Information und Entertainment und das kann durchaus zusammengehen.
Wie definiert ihr beiden denn jetzt Kreativität für euch?
Also ich schiebe das erstmal an Ralf rüber. Ich habe da vor kurzem noch zu geschrieben und eine deutliche Definition dafür, was ich Kreativität finde, aber hau mal, also fang mal an, Ralf, wenn du magst.
Wir hatten ja mal bei Quarks, Demons und Ralf auch ein Video über Kreativität. Das war ganz toll, weil wir da auch lustigerweise Gäste hatten. Cuddy Coldmirror war da. Mhm. Die beiden Wolters-Zwillinge waren da. Das cool. war total, total schön. Also da war klar, es gibt eine wissenschaftliche Definition von Kreativität. Das bedeutet, dass man was Neues, Nützliches schafft. Mhm. Das ist nicht unbedingt meine Definition. Für mich ist es so, dass ich irgendwas schaffe, auf jeden Fall. Meistens ist es gar nicht nützlich, aber ich habe den Eindruck, das habe ich so noch nie gesehen. Und damit kann ich was machen. Also so ein, wie so ein Klumpenton, aus dem man dann irgendwas Neues formt, was es vorher vielleicht noch nicht gab. Mhm. Also das Neue ist auf jeden Fall Teil von Kreativität, aber auch zwei alte Sachen zusammenbringen, die vielleicht gar nicht zusammengehören. Mhm. Das ist für mich auch Kreativität. Und sich zu trauen, Fehler zu machen, das gehört auch mit dazu.
Also ich bin vor allem bei dir auf einer Linie, wenn du sagst, zwei alte Sachen zusammenzubringen, ist irgendwie Kreativität. Ich habe, als ich darüber geschrieben habe, für mich gedacht, Kreativität oder Inspiration ist ein Übersetzungsprozess. Und damit meine ich, wenn ich eine Mentalistenshow schreibe, dann gehe ich nicht hin und schaue mir andere Mentalisten-Shows an, um mich davon inspirieren zu lassen. Das geht nicht, weil ich nichts übersetzen muss, sondern ich lasse mich dann maximal informieren. Ich kriege Input, den ich aber so eins zu eins umsetzen kann. Stattdessen könnte ich hingehen und mir ein Musical anschauen oder ein Kloster besuchen oder ein Buch lesen, das überhaupt nichts mit meiner Show zu tun hat. Und wenn mich daran irgendetwas berührt, dann kann ich jetzt denken, okay, wie kann ich diese Stimmung in mein Medium übersetzen. Und dieses Übersetzen, was ja was zu tun hat mit assoziativem Denken, ist für mich, was Kreativität ist eigentlich. Von einem Themenfeld, von einem Kontext in einen anderen Kontext zu übersetzen und zu verbinden, eben auch mit anderen Themenfeldern, die da vielleicht nichts mit zu tun haben. Und ich bin mir unter dem Aspekt nicht sicher, ob ich tatsächlich sagen würde, dass Kreativität etwas Neuschaffen ist, weil ich nicht weiß, ob etwas Neuschaffen möglich ist. Das ist ja oft die Frage, kannst du dir etwas komplett Neues vorstellen oder ist alles, was du dir vorstellen kannst, irgendwie ein Konglomerat an Sachen, die du eben schon mal gesehen hast, weil du es dir sonst nicht vorstellen könntest.
Das stimmt total, aber vielleicht ist es für dich neu.
Das stimmt, ja, total, natürlich.
Weil du es noch nie so wahrgenommen hast. Also selbst wenn du irgendeine Nummer gesehen hast und die wieder vergessen hast und du entwickelst selbst was, dann ist es vielleicht für dich total neu. Es muss eventuell gar nicht für die Menschheit neu sein.
Ich würde da gerne meinen Freund Till zitieren, weil wir auch über die Definition von Kreativität gesprochen haben. Und ich finde, er hat was sehr Kreatives gesagt. Und zwar meint er, was noch erfunden werden müsste, ist Mückenspray mit Sonnenschutz.
Finde ich eine gute Idee.
Eigentlich total offensichtlich. Warum es das nicht schon gibt, fragt man sich.
Ja. Ich hoffe, ich mache ihn jetzt dadurch nicht arm, weil ich das jetzt laut gesagt habe und jemand anders
Patent. Weil du sein Patent jetzt genommen hast. Es wäre so krass, wenn Ralf jetzt losgeht und gleich nach der Aufnahme jemand sagt, ey, ich habe eine super Idee. Mückenschutz mit Sonnenspray.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch nicht gibt, ehrlich gesagt.
Naja. Das kannst du branden als Mückenschutz mit Sonnenspray.
Ja.
Das hat dann drei R's da mit drin.
Hält Mücken ab und Sonnenstrahlen.
Ihr habt jetzt gerade schon in euren Antworten, finde ich, sehr unter Beweis gestellt, dass ihr sehr neugierige Menschen seid, also sehr den Dingen auf den Grund geht, sehr theoretisch auch sein könnt. Ich möchte mal ein bisschen biografisch tatsächlich auch bei euch bleiben, weil Kreativität ja auch irgendwie schon sehr viel mit Kindsein zu tun hat oder man es gerne auch dort ansiedelt. Also weil man Kreativität auch bei Kindern oft fördern möchte. Ralf, deine Zielgruppe ist ja irgendwie auch sehr kindlich in diesem Sinne. Und deshalb die Frage, wann ist euch denn aufgefallen, dass ihr irgendwie sehr neugierig seid oder sehr kreativ seid?
Also ich glaube, und ich weiß nicht, ob das bei Ralf ähnlich war, aber du bist groß, also haben wir vielleicht auch dieses dann gemeinsam. Ich bin auch immer noch sehr introvertiert. Also Mama hat immer gesagt oder sagt doch immer noch, ich wäre ein Introvertierter, der vorgibt, ein Extrovertierter zu sein. Und war also ganz viel in meinem eigenen Kopf zugange, habe ganz viel früher in meinem eigenen Kopf und vor allem auch alleine gespielt und dann auch gespielt mit Spielzeugen, die ihre Funktion im Spiel hinter sich lassen durften, die also in neue Funktionen umgebaut wurden. Und ich glaube, dass es schade ist natürlich heute, dass wir ganz viele Sachen in die Hand bekommen, wo deutlich gesagt ist, das ist dafür und das ist dafür und das ist dafür und genauso sollst du es einsetzen. Kreativität entsteht ja vor allem dann, wenn wir Sachen aus ihrer eigentlichen Funktionsweise entnehmen. Und das habe ich ganz viel als Kind gemacht. Abenteuerlust hatte auch mit reingespielt, zu sagen, ich gehe irgendwie raus und versuche Sachen zu erleben. Und ich weiß nicht, ob das bei Ralf ähnlich war, aber ich glaube, dass meine Eltern vermutlich behaupten würden, dass ich eine angeregte Imagination hatte.
Ich hatte auch unsichtbare Freunde.
Ich auch.
Aber
habe ich mich auch taufen lassen.
Klar, ich war halt ein großes Kind. Ich habe auch sehr viel allein gespielt, weil ich keine Freunde hatte. Also ich weiß noch, mein erster Geburtstag, an den ich mich erinnern kann, das muss so der 5. gewesen sein, der endete in einer Riesenprügelei. Weil ich nicht wollte, dass die anderen Kinder mit meinen Geschenken spielen.
Ich dachte, mit deinen imaginären Freunden spielen, das hätte ich auch schön gefunden.
Nee, das nicht. Das wäre auch hart. Also insofern, ja, ich habe auch sehr viel ausprobiert eigentlich immer. Und sehr viel, wahrscheinlich nicht so gespielt, wie man spielen sollte. Also Spielregeln waren mir meistens egal, was auch ein bisschen doof ist im Grunde, weil andere Leute macht das dann keinen Spaß, wenn man sich wie bei Calvin Ball immer andere Spielregeln ausdenkt, die gerade irgendwie gerade passen.
Es gibt ja wahrscheinlich einen Sweet Spot zwischen Kreativität und einem sozialen Vertrag, der einzuhalten ist. So, oder im Erwachsenenalter dann vielleicht den Sweet Spot zwischen Anarchie und sozialer Compliance irgendwie, damit es letzten Endes doch für alle funktioniert, du aber irgendwie frei dich ausleben kannst.
Wie gesagt, ich glaube, ich war nie wirklich kreativ als Kind. Also nicht übermäßig, so dass man denkt, wow, aus dem wird was. Ich glaube, ich war da eher unauffällig. Alle Kinder sind irgendwie so wie ich wahrscheinlich.
Und kann man dann aber sagen, dass Neugierde oder Kreativität dann eher etwas ist, was von außen begünstigt wird?
Es wird von außen eher gedämpft.
Ja.
Also als Kind hast du den Kopf voller Ideen und machst total viel Quatsch und Unsinn oder Scheiß vielleicht auch. Und das wird dir halt aberzogen, damit du eben, wie du es gerade eben sagst, Timon, so in das gesellschaftliche Gefüge besser reinpassen kannst. Ich weiß nicht, ob ihr Ken Robinson kennt. Das war ein Forscher aus Großbritannien, der sich sehr viel mit Kreativität und auch mit Schule auseinandergesetzt hat. Und der hat immer erzählt, wenn er in die Grundschule geht, in die erste Klasse und da die Kinder fragt, wer ist kreativ, gehen alle Hände hoch. Und wenn er in die letzte Klasse geht, die 12, und der da nochmal fragt, gehen nur noch 2 Hände hoch.
Ach, wie traurig.
Das heißt, irgendwas muss in den 12 Jahren passiert sein. Und es ist ja einfach tatsächlich so, in der Schule wird es bestraft, wenn du falsche Sachen ablieferst. Dann kriegst du eine schlechte Note. Also vermeiden, wir lernen es zu vermeiden, falsch abzubiegen oder Sachen auszuprobieren oder auf die Nase zu fallen. Und das ist aber genau das Wesen von Kreativität, dass man Sachen ausprobiert, dass man guckt, wo geht's weiter und wo geht's nicht weiter. Ja, das wird aberzogen, leider.
Ich habe für mich mal irgendwann festgestellt, dass jeder, der dir im Bereich Kunst oder Kreativität sagt, wie etwas sein sollte oder wie du etwas zu tun hast, definitiv lügt, weil du dann dich sofort in ein Regelkorsett begibst. Wenn du jemandem sagst, wie er es zu tun hat, hast du das Regelkorsett angelegt und dann probierst du eben nicht mehr aus. Das ist auch mein ewiger Struggle auf der Bühne, dass ich zu meinem Kreativteam, das ich um mich rum habe, dann sind wir quasi wie 3 Gehirne, die assoziativ miteinander arbeiten, dass ich zu denen sage, jede Show ist ein blankes Blatt Papier und wir fegen alles, was wir vorher gemacht haben, vom Tisch und wir machen nur Sachen, die wir noch nie gemacht haben, weil ich sonst totale Angst habe, dass ich irgendwann immer die gleichen Sachen mache, weil ich merke, die sind erfolgreich und Leute applaudieren mir dafür und ich kriege dafür Geld und das ist gut, aber ich würde als Künstler stillstehen und mein absoluter Albtraum wäre, wenn jemand heute die Show sieht und sie in 10 Jahren sieht und mir ein Kompliment sagt, indem er sagt, du hast dich ja gar nicht verändert. Das fände ich ganz, ganz schlimm.
Ja, aber auf der anderen Seite, also ich meine, ich habe ja auch sehr, sehr viele Wismat-A-Folgen gemacht. Und das Gerüst ist immer gleich gewesen. Und trotzdem haben wir es immer geschafft, dass jede Folge irgendwas Besonderes hatte. Und allein dadurch, dass du so diese, diese Wiederholung immer hast und immer wieder was gleich machst, also 5 Beiträge und die Moderation drumherum, und da so eine Struktur ist, die alle auch kennen, das gibt auch Möglichkeiten, dich kreativ auszutoben. Selbst wenn es immer gefühlt dasselbe ist, kannst du ganz viele kleine Sachen verändern oder anders machen oder plötzlich komplett alles was anders, also was kaputt machen, die ganze Struktur kaputt machen und vielleicht mit was anderem anfangen, als es gewohntermaßen immer ist. Auch das finde ich, so eine Struktur und so eine Umgebung, die immer gleich ist, kann total viel Kreativität auslösen.
Das ist ein ganz schöner Punkt, also finde ich auch wertvoll. Habe ich jetzt gerade ganz doll aha beigedacht, das nehme ich für mich mit, für meinen Arbeitsprozess. Und das ist ja im Grunde eine Erweiterung von so einer Limitierungsstrategie, dass du sagst, okay, ich schreibe jetzt eine Kurzgeschichte, aber ich limitiere mich auf 30 Minuten. Oder ich schreibe eine Kurzgeschichte, aber ich benutze den Buchstaben E nicht. Oder so, dass du dir eben gekünstelt Limitierungen auferlegst, gerade weil du durch die Begrenzungen, die du dir auferlegst, kreativ sein musst, auf eine Art.
Ja.
Das funktioniert ganz vorzüglich für Kreativität.
Das größte Gift für Kreativität ist alle Ressourcen, alles Geld, was du haben möchtest. Wenn du ein Budget hast, wo niemand fragt, können wir uns das leisten, dann macht es, also zumindest für mich, Kreativität irgendwie kaputt. Ja. Wenn dagegen aber jeder Euro dreimal umgedreht werden muss, weil du eben nicht so ein großes Budget hast, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen irgendwie. Weil dann überlegst du, wie kann ich das denn hinkriegen, dass es irgendwie doch noch cool wird. Und dann plötzlich machst du Sachen, die du mit viel Geld niemals machen würdest. Und auf einmal sind die ganz besonders, weil die so eigen sind. Und die sind dann, bist dann wirklich du. Und das ist einfach, ja, super.
Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz anbringen, dass das natürlich auch der Grund ist, warum ich mich so ein bisschen unter dem Radar halte und noch kein Millionär bin, weil ich Angst habe, dass ich sonst meine Kreativität kaputt mache. Ich möchte überhaupt nicht reich und erfolgreich sein. Ich mache das mit Absicht. Dann wissen die Leute das jetzt auch.
Ich auch, natürlich.
Wir machen das alle mit Absicht. Wir wollen einfach nur kreativ bleiben.
In dem, was ihr gesagt habt, da waren jetzt schon total viele so Impulse und auch schon die Anfänge von Hacks, wie Leute ihre Kreativität steigern oder lernen können, drin. Trotzdem ist es, hast du ja auch schon gesagt, Ralf, ist es ja so ein Phänomen, dass super viele Leute einfach auch von sich glauben, sie seien nicht kreativ oder auch wirklich davor zurückschrecken und sagen so, oh, kreativ, oh nee, das kann ich nicht, das habe ich nicht in mir. Ist das ein Trugschluss? Würdet ihr sagen, erstmal ist jeder Mensch kreativ?
Ja. Also es gibt kein Kreativitätsgen oder sowas, das bei manchen Leuten eingeschaltet ist, bei anderen ausgeschaltet ist. Ich denke, jeder kann kreativ sein. Das Problem ist einfach, dass viele so eine Angst anerzogen bekommen haben in der Schule, oder auch beim Beruf, dass du bloß nichts Falsches machen möchtest und bloß nicht auffallen möchtest. Und ich kenne das ja auch. Also ich möchte auch nicht falsche Sachen erzählen. Und ich möchte auch nicht unangenehm auffallen. Manchmal ist es aber nötig, um so Kreativität in Gang zu setzen. Und manchmal muss man einfach vielleicht auch akzeptieren, dass Fehler passieren und dann guckt man, was man draus machen kann. Also es sind so blöde Sachen zum Beispiel, können es sein. Bei Wissenbach, da habe ich einmal unsere Internetadresse eingetippt in meinen Text und irgendwie habe ich mich vertippt und es kam Internatadresse raus. Und es war irgendwie so lustig, dass aus Internet Internat wird, dass es ganz automatisch irgendwelche Assoziationen dann losgelöst und ausgelöst hat. Und ja, dann kam man von einem zum anderen.
Schön. Ich glaube, es ist Angst vor Kreativität, Angst vor Fehlern, aber auch viel Angst vor Ausdruck. Dass Menschen eine Angst anerzogen bekommen, sich selber auszudrücken und sich verletzlich zu zeigen, was ja zumindest hin und wieder, weil jetzt geht man dann vielleicht von Kreativität ein bisschen rüber zur Kunst, aber wo es oft um Ausdruck und authentischen Ausdruck geht. Und dann zu sagen, ich zeige mich so, wie ich bin, ist für viele Menschen angsteinflößend. Aber ein Kreativitätsgen gibt es tatsächlich, soweit mir bewusst, auch nicht. Und was es gibt tatsächlich Menschen, die haben eine geringere laterale Hemmung. Und die laterale Hemmung umschreibt neurologisch, dass wir in der Lage sind, irrelevante Reize bei einer Aufgabe auszublenden. Und wenn wir diese irrelevanten Reize ausblenden, sind wir sehr fokussiert auf die Aufgabe, aber gegebenenfalls nicht besonders kreativ. Umgekehrt, wenn wir diese Reize nicht ausblenden, das kriegen wir dann auch mitunter bei, das neue Buzzword, neurodivergenten Menschen oftmals, dass sie diese laterale Hemmung nicht so sehr haben, dann werden all diese irrelevanten Reize mit in die vor der Hand liegende Aufgabe aufgenommen und irgendwie damit verknüpft. Und dann wird es gegebenenfalls sehr kreativ, dafür aber im Umkehrschluss manchmal weniger effektiv.
Kannst du mal ein Beispiel geben für diese Reize?
Das kann alles sein. Das kann sein, dass ich mich hinsetze und einen Text schreiben muss für mein Studium über Hegel und ich könnte eigentlich alles um mich herum ausblenden und diesen Text über Hegel schreiben, aber irgendwie sehe ich dann vor mir einen Topf oder ich hab eine Tasse bei mir stehen, die hat einen Triceratops, ich liebe Dinos, die hat einen Triceratops-Kopf mit da dran und da stehen viele Stifte drin und vielleicht denke ich, ach krass, ein Triceratops, der verhält sich ja zu Hegel so und so und auf einmal kommt ein ganz anderes Ding dabei raus in meinem Kopf und ich assoziiere wild umher, bin dann also sehr kreativ zugange, aber halt nicht besonders produktiv, wenn ich Pech habe.
Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Von wegen, kann man Kreativität lernen? Klar, das Gehirn wird ja so, wie man es benutzt.
Ja, guter Punkt.
Wenn du die ganze Zeit dir irgendwelche Sachen ausdenkst oder wie bei mir, ich mich die ganze Zeit viele Jahre immer frage, wie funktioniert denn das eigentlich oder was steckt dahinter, dann kommt das automatisch. Ich muss dann gar nicht lange suchen, dass ich neue Themen für eine Sachgeschichte finde beispielsweise. Das ergibt sich einfach so, weil mein Gehirn so drauf eingestellt ist, überall wieder was Neues rausfinden zu wollen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man damit einmal anfängt, ist es vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwierig, aber wenn man dem Zeit gibt, dann gewöhnt sich das Gehirn daran und hat Spaß vielleicht sogar daran. Und dann ist ganz wichtig, was du gerade eben meintest, dieses divergente Denken. Also, dass man so ganz viele verschiedene Sachen zusammenbringt und dass man kombiniert, was man vorher vielleicht noch nie kombiniert hat. Und im Gehirn werden Verbindungen geschafft, die so vielleicht noch gar nicht da waren. Und dadurch bekommst du neue Ideen. Und klar muss man dann umwechseln in das konvergente Denken. Da musst du dann zum Beispiel die Nützlichkeit von so einer Idee bewerten und gucken, wie kann ich das umsetzen? Mhm. Weil Ideen zu haben, das ist das Leichteste. Mhm. Aber Ideen umzusetzen und auch wirklich wahr werden zu lassen, das ist die große Herausforderung dabei.
Werbung.
Wir sprechen über unseren Werbepartner, mittlerweile auch Freunde des Hauses, fast schon, und zwar Seeberger. Es gibt wieder auf die Nuss. Heute spreche ich diesen Text alleine ein. Das bedeutet, Hanna kann mich nicht davon abhalten, so viele nussbezogene Wortspiele zu machen, wie ich möchte. Das wird nussig heute. Seeberger produziert, ihr habt euch das schon gedacht, Nüsse. Die sind sehr lecker. Die gibt's in allen Formen, Farben, in allen möglichen Ausgaben. Ihr könnt euch Nussbutter holen. Ihr könnt euch verschiedene Nusssnacks holen. Und wir sind große Fans von Seeberger hier bei Mindate, weil Nüsse, und das haben wir auch schon wiederholt betont, viele verschiedene Vorteile für das Gehirn mitbringen. Heute soll es um eine ein bisschen underrated Nuss gehen, und zwar um die Pistazie. Die Pistazie hat Seeberger in vielen verschiedenen Nussmischungen mit drin. Jetzt kann man sagen, aha, die Pistazie, was ist denn daran so besonders? Ich kann euch das sagen. Und zwar haben verschiedene Forschungen gezeigt, dass das Zu sich nehmen von Pistazien die Gamma-Gehirnwellenaktivität verstärken kann. Gamma-Gehirnwellenaktivität, was bedeutet das? Das ist ein relativ komplexes Thema. Man kann aber ganz simpel sagen, dass Gamma-Gehirnwellenaktivität mit Lernen und Konzentration verknüpft ist. Bedeutet, es könnte sein, dass wenn ihr Pistazien esst, euch das Lernen und euch auf neue Sachen zu konzentrieren leichter fällt, als wenn ihr sie nicht esst. Und wo bekommt ihr Pistazien her? Natürlich von Seeberger. In Pistazien ist übrigens auch noch kleiner Fun-Fact am Rande für eure nächste Cocktailparty. Da ist außerdem Magnesium drin. Magnesium entspannt den Körper und senkt Cortisol. Und ihr wisst natürlich aus dem Podcast, wenn Cortisol gesenkt wird, senkt sich gegebenenfalls auch das Stresslevel. Das bedeutet, Seeberger-Produkte wie zum Beispiel Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus geht auch. Ich bin großer Fan von Nussmus. Können als natürliche Energielieferanten perfekt in den Alltag integriert werden und euch bei eurer Hirnfitness unterstützen. Ihr könnt euch selbst und euren Liebsten was Gutes tun. Bei Seeberger gibt es nämlich im Online-Shop ganz fantastische Bundles, Geschenkboxen, alles Mögliche. Und das ist ideal als kleines Geschenk, präsent, geeignet. Weil ich mal sagen würde, über Snacks freut sich am Ende jeder. Ich auf jeden Fall, eure Liebsten vermutlich auch. Sollte euer Snackvorrat leer sein, dann könnt ihr euch im Seeberger Online-Shop Nachschub holen. Auf seeberger.de mit dem Code MIND20, das buchstabiert man großes M, dann kleines IND 20, meint 20, könnt ihr euch 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop
sichern. Und ich würde mal sagen, 20% Rabatt sind fast ein Fünftel. Manche würden sogar sagen, genau ein Fünftel. Also ein sehr guter Deal. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes.
Ralf, jetzt hast du schon angefangen, von deinem Schreiben zu sprechen, von deinem Schreibprozess. Darum ging ja auch der Hack oder einer deiner Hacks, die du heute mitgebracht hast, für unsere Zuhörenden. Wo schreibst du denn immer? Also ich weiß, du wohnst in Köln und hast da einen Schreibtisch. Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Schreibtisch mit Blick auf eine Baumkrone. Und dort schreibst du dann deine Kinderbücher und was du sonst schreibst.
Boah, das wäre toll. Ich hätte gern so einen Platz, wo ich mich hinsetze und irgendwie den Blick schweifen lassen kann. Aber das habe ich nicht. Ja. Deshalb muss mein Blick innerlich schweifen. Also, was wirklich super hilft, ist, immer was zum Schreiben dabei zu haben. Egal, wo ich bin. Deshalb habe ich oft eben ein Notizbuch oder Notizblock dabei. Und das Lustige ist, ich mache mir meine Notizbücher und Blöcke selbst. Das ist auch,
ach, Wahnsinn,
auch so ein Prozess. Wirklich? Also ich finde so Buchbinden, so blöd es klingt, aber es macht mir total Spaß.
Geil.
Dann bekomme ich eben auch ganz andere Ideen. Ich benutze dann oft alte Kalenderblätter oder von Büchern, die ich nicht mehr brauche und reiß mir da Sachen und Seiten aus.
Kannst du mir da mal einen Ansatz zu schicken, wie man das macht? Ich habe nämlich auch wirklich seit 15 Jahren immer ein Notizbuch in der Tasche. Und das selber zu machen, finde ich aber eine wahnsinnig geile Idee.
Ja, klar. Kann ich dir schicken.
Finde ich schön. Finde ich aufrichtig schön. Bitte, ich möchte das mal gucken.
Und das ist allein, dass du immer so Wortfetzen irgendwo siehst und darauf deine eigenen Notizen schreibst, das ist schon total inspirierend und total schön. Und wichtig ist eben, ich weiß ja nie, wann dieses Inkubieren, also dieser...
Der geniale Funke, meinst du?
Ja, wann das kommt. Und deshalb muss ich immer bereit sein. Oft ist es so, dass ich vielleicht einfach nur Sprachnotizen in mein Handy reinspreche und daraus entwickeln sich dann Sachen. Mhm. Das heißt, damit nichts verloren geht, schreibe ich jede blöde Idee auf oder notiere sie oder nehme sie auf. Mhm. Das ist so das A und O. Und dann, lustigerweise, spazieren gehen hilft total. Also sich zu bewegen und vielleicht auch mal einen Weg zu gehen, den man sonst noch nie gegangen ist. Und auch nicht unbedingt was hören gleichzeitig, sondern einfach wirklich so mit den eigenen Gedanken unterwegs zu sein.
Ich bin wirklich amazed. Alles, was du sagst, mache ich fast 1:1 genauso. Sprachnotizen, Notizbuch, Sachen ins Handy tippen, aber handschriftlich schreiben funktioniert natürlich viel besser. Und spazieren gehen, während ich einen Podcast höre, ist aber das absolute Gift dafür. Da passiert bei mir nämlich dann gar nichts, weil ich auf Input bin irgendwie, aber kein Raum für Output mehr ist. Aber spazierengehen ohne Podcast und spazierengehen ohne Musik ist ein sehr kreativer Prozess für mich. Also ganz bei dir.
Ja, es ist aber auch dann vielleicht von Mensch zu Mensch verschieden. Es kann auch sein, dass wenn du Musik hörst, dann bessere Ideen bekommst. Ja. Oder die Musik dich genau wie bei so einem Notizbuch, wo irgendwelche gedruckten Wortfetzen drauf sind, irgendwas in dir auslöst. Wichtig ist einfach so diese Bereitschaft, alles wirken zu lassen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ganz gut. Und jetzt konkret, wenn ich am Schreibtisch sitze oder sonst irgendwo und nicht weiterkomme, höre ich einfach auf zu schreiben. Ja. Ich mache dann, ja, das kann man sagen, ja toll, du hast nie Schreibblockade, wenn du einfach aufhörst zu schreiben.
Ja, stimmt.
Super. Aber dann mache ich irgendwas, ich bastel was und sei es nur Origami. Sachen zu falten oder so. Dadurch, dass ich was anderes mit meinen Händen mache oder vielleicht mir ein Buch durchlese oder einfach nur irgendwo blöd rumblättere oder mir vielleicht auch einfach gönne, mal eine Stunde irgendeine Serie zu gucken, das entspannt total. Das ist dann so, das Problem, was ich habe, ist im Hinterkopf immer noch da und wird irgendwie automatisch bearbeitet. Ist so ein bisschen wie, als würdest du ein Fertiggericht, was ungenießbar ist, in die Mikrowelle reinstellen und dann einschaltest. Und dann machst du die ganze Zeit irgendwas anderes und irgendwann macht's pling und dann kannst du es rausnehmen und dann ist es mehr oder weniger fertig. Und bei mir macht's pling und dann muss ich mich hinsetzen und dann kann ich es aufschreiben und dann läuft es einfach.
Ja. Man kann diesen Hack oder diesen Ansatz noch begünstigen tatsächlich, indem man aufhört zu schreiben mitten im Satz oder mitten im Wort.
Ja, dadurch gute
begünstigst
Idee.
Du nochmal, dass das Unfertige im Hinterkopf quasi weiter bearbeitet wird. Und das mache ich auch ganz oft so, wenn ich abends merke, okay, ich bin müde und muss schlafen gehen, dann höre ich nicht am Ende des Kapitels oder des Absatzes oder des Essays oder wie auch immer auf, sondern höre mitten im Satz oder mitten im Wort auf. Und dann kann ich am nächsten Tag direkt wieder ansteigen und komme auch viel schneller wieder in so einen Flow-State mit rein.
Super Idee. Und unaufgeräumte Räume sollen wohl auch ja so ein bisschen anregen, kreativer zu sein.
Nein.
Und auch hier möchte ich wieder sagen, das ist natürlich genau der Grund, warum meine Wohnung immer so ist, wie sie ist. Das hat nur den Grund und keinen anderen.
Das haben jetzt sicher sehr viele Leute sehr gerne gehört.
Ja, das war gut, Ralf.
So ein bisschen Chaos. Und ich glaube, das ist aber auch natürlich Typsache. Wenn in deinem Kopf ganz viel los ist, dann kann es dir aber auch helfen, dass alles sonst um dich herum clean ist. Da wäre Chaos genau kontraproduktiv. Mist. Also da auch so ein bisschen auf sich selbst zu hören und zu gucken, okay, wie ticke ich eigentlich, ist ganz wichtig.
Ich habe mal vor 6-7 Jahren ein Buch zu Minimalismus gelesen. Goodbye Things hieß das. Ich habe nur die ersten 20 Seiten davon gelesen. Das hat nur dieses Grundprinzip dargelegt. Du brauchst eigentlich gar nicht so viel, wie du hast. Und du kannst auch Sachen, die du hast, wegschmeißen, verschenken, verkaufen, wie auch immer. Du kannst sie loswerden. Habe also wirklich nur die ersten 20 Seiten, ich weiß nicht, ob das Buch gut ist, nur die ersten 20 Seiten gelesen, diese Idee gehabt und gesagt, alles klar, ich schmeiß jetzt alles raus. Und ich habe innerhalb von 3 Tagen wirklich mein komplettes Zimmer in der WG, in der ich damals noch wohnte, leergeräumt. Hatte nur noch einen weißen Tisch, einen Stuhl und so eine japanische Matratze auf dem Boden liegen und weiße Türen vor meine ganzen Bücherregale gepackt und war also in einem weißen Kubus in dem Moment. Und irgendwie war das aber auch ganz geil fürs Arbeiten, ja. Ich fand das auch ganz chillig. Jetzt ist es zugegebenermaßen nicht mehr so und ich stütze mich jetzt auf Ralfs Aussage, dass Chaos auch die Kreativität befördern kann.
Naja, vor allem stützt du dich auf die Aussage, dass man einfach für sich selber individuell rausfinden muss, was funktioniert für einen gut. So. Und sich da allein schon mal die Freiheit einzuräumen, nicht immer den ganz konventionellen Weg gehen zu müssen.
Jedes Mal, wenn man Ideen findet, du musst einfach Sachen ausprobieren. Trial and error. Ja. Also wir sind ja als Menschheit nicht so weit gekommen, weil wir was ausprobiert haben und immer alles richtig gemacht haben, sondern wir haben ja ausprobiert und haben Sachen falsch gemacht und haben uns selbst verziehen und dann von vorne angefangen. Und das ist das Allerwichtigste.
Also ich glaube, die besten Kreativhacks, die ich habe, das habe ich von meinem Schreiblehrer auf der Theaterschule Jan van Berchen gelernt. Der hat immer gesagt, Kreativität musst du einladen. Den kreativen Geistesblitz, den Genieblitz, den gibt es zwar, aber der ist nicht wie 99% der guten Ideen entstehen. 99% der guten Ideen kommen, weil du dich hingesetzt hast, was geschrieben hast, 9 Seiten von 10 Seiten weggeschmissen hast, weil du gedacht hast, das ist Mist oder ich kann das so nicht benutzen. Und dich aber trainiert hast, kreativ zu sein auf Knopfdruck. Und darum war mein ultimatives Kreativitätstraining, das er uns damals aufgetragen hat, jeden Tag morgens oder wann auch immer wir wollten, eine halbe Stunde etwas zu produzieren. Egal was das ist, sei es ein Gedicht, sei es ein Theaterskript, sei es ein Stück Text, ein Musikstück, ein Bild, völlig egal. Aber dich hinzusetzen und zu sagen, jetzt lasse ich freien Lauf, was ja eine andere Art ist zu sagen, jetzt bin ich kreativ, jetzt mache ich einfach, egal ob es gut ist oder nicht. Aber das anschalten zu können, jetzt mache ich, Alter, ich assoziiere jetzt und mach. Und das habe ich durchgezogen 4 Jahre lang und kann das immer noch. Und ich glaube, dass das eine meiner größten Stärken als Künstler ist, auch wenn ich für andere KünstlerInnen arbeite oder schreibe, dass ich mich hinsetzen kann und das andrehen kann. Und nicht alles davon ist gut, aber es kommt halt was.
Ja, so ein bisschen Zufall hilft immer.
Voll.
Vor allem, wenn man nicht weiterkommt oder wenn man was Neues ausprobieren will. Und Fehler sind ja nichts anderes als Zufall. Man muss den nur sozusagen einladen und zulassen. Und das ist eine der wahrscheinlich der wichtigsten Sachen.
Bevor wir jetzt langsam zum Ende dieser Folge kommen, möchte ich Ralfs Hack nochmal zusammenfassen. Und ich denke, am besten lässt sich das alles Gesagte nochmal damit zusammenfassen, dass man für Kreativität ganz viel ausprobieren muss und vor allem auch Fehler machen muss. Also, dass Fehler nichts Schlechtes sind, sondern einem auf dem Weg zu der Problemlösung immer weiterbringen. So ähnlich hat es auch der berühmte Musikproduzent Rick Rubin, den kennt ihr vielleicht, in seinem Buch über kreative Prozesse zusammengefasst. Da sagt er nämlich, vor allem um kreativ zu sein und was Kreatives hervorzubringen, muss man immer auf seinen Geschmack vertrauen und also so darauf, dass das, was man sagt, jetzt nicht peinlich oder schlecht ist, sondern einfach im Zweifel gut und einen weiterbringt. Also wenn ihr das nächste Mal vor einer kreativen Aufgabe steht, dann denkt an Ralf und regt alle eure Sinne an. Beispielsweise durch einen Spaziergang, hört Musik oder lasst es, aber was für euch ganz individuell am besten funktioniert. Und vor allem, wenn ihr an einer Sache am Grübeln seid, dann lasst an der Stelle einfach mal den Stift fallen. Und was mich jetzt noch interessieren würde, seid ihr eigentlich gut in Mathe?
Ja. Also, was heißt gut? Definiere gut.
Also, weil ich immer das Gefühl hatte, dass dadurch, dass wenn man so kreativ ist, dass einem dann so das logische Denken fehlt vielleicht.
Nein.
Also ich glaube, Mathe kann auch sowieso schon wahnsinnig kreativ sein an sich oder so rationale Strukturen.
Du musst total kreativ sein, um auch Mathe machen zu können. Ja. Also das ist ja auch das, was so schade ist. Im Matheunterricht wird oft gesagt, das ist der Weg, den du gehen musst und alles andere ist falsch. Und das stimmt ja oft gar nicht. Es gibt ja ganz viele Wege und um das rauszufinden, muss man total kreativ sein. Ich hatte leider wahrscheinlich noch nicht die nötige geistige Reife damals in der Schule für Mathe. Es kam irgendwie später und ich finde Mathe großartig. Es macht mir total Spaß.
Wenn euch das generell interessiert, das Suchen nach Antworten, das kreative Denken, dann möchten wir auch nochmal auf Ralfs Podcast verweisen. Der heißt Ralfs relevante Rätsel und da geht er, wie wir anfangs schon gesagt haben, auch vielen Rätseln und den großen Fragen des Lebens zum Kiffen und mehr auf den Grund.
Große Empfehlung.
Und uns könnt ihr sagen hier bei Minddate, ob euch das gefallen hat, dass wir einen Gast hier hatten. Wir hatten natürlich jetzt direkt den Besten zu Gast.
Wir haben sofort hochgegriffen.
Mich würde auch nicht wundern, Ralf und Timon, wenn daraus bei euch irgendwie noch mehr entsteht. Ich finde super, dass ihr euch endlich getroffen habt und das hier und ja auch bei dir im Podcast. Und schreibt uns, ob diese Kreativ-Hacks, die Ralf gegeben hat, bei euch auch so gut funktionieren. Schreibt uns, wenn ihr noch weitere habt. Wir freuen uns wie immer, von euch zu hören. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Spezialfolge Minddate mit
einer letzten Buchempfehlung. Menschen haben sich nämlich Buchempfehlungen gewünscht im Podcast. Und zwar, du darfst auch eine aussprechen, wenn du möchtest, Ralf, falls du eine hast. Aber zum Thema Kreativität. Ein Buch, das ich euch sehr ans Herz legen kann, ist Steal Like an Artist, also Stehle wie ein Künstler von Austin Kleon. Gibt es bestimmt auch auf Deutsch, ich habe es auf Englisch. Steal Like an Artist, Austin Kleon.
Super Empfehlung, das finde ich großartig. Auch die zwei anderen von ihm, die er danach gemacht hat, ganz großartige Empfehlung.
Super Bücher.
Ich empfehle so ganz spontan Der einarmige Judo-Champion.
Sehr gut.
Das ist so eine Sammlung von Geschichten, die irgendwie kreatives Denken auch fördern und fordern. Kurze Geschichten kann man super weglesen und macht irgendwie total Spaß.
Ja, cool. Dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns, Ralf.
Danke, Ralf.
Danke, dass ich da sein durfte. Es war ganz toll.
Und dann danke an alle Zuhörenden.
Danke fürs Zuhören. Bis zum
nächsten Mal.
Tschüss.
Minddate ist eine Studio-Womans-Produktion. Neue Folgen erscheinen immer dienstags und donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Schickt eure Fragen an minddate@studio-womans.de.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Seeberger. Natürlich leckere Nüsse und Trockenfrüchte, perfekt für deine Snackpausen.